Liebe Gemeinde, wir haben miteinander so schön gesungen, das schöne Lied, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und die Botschaft vom heutigen Abend, die Botschaft wird ein Zeugnis sein. Wenn wir da in Italien wirken oder Spanien und Frankreich, wir müssen viel mit Bildern evangelisieren, mit Gleichnissen, Beispielen, Erlebnissen, dass sie es verstehen. Und ich möchte noch etwas lesen in der Bibel, so kurz, aber schön, in dem Psalm 146, da heißt es, Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich hier bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, die sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschengeist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. All dann sind verloren, alle seine Anschläge. In dem schönen Psalm sehen wir die große Macht unseres Gottes. So ein Gott haben wir, so mächtig, gütig und barmherzig. Wie schön und wichtig ist es, dass wir als Menschen Gottes Wort glauben wie die Kinder. Einfach bleiben. Dann kann man selig werden und selig bleiben dabei. Ich habe letzthin in Italien evangelisiert und da kam ich zusammen mit einem Professor der Psychologie. Und er sagte mir, glauben Sie die ganze Bibel? Jawohl, Herr Professor. Die ganze, ganze? Jawohl, ganze, ganze. Er sagte mir, aber wissen Sie diese Angelegenheit mit dem Pharaon im Roten Meer? Dass sie da zugrunde gingen im Roten Meer, die Leute von Pharaon, seine Armee. Glauben Sie das? Ja, ganz gewiss, Herr Professor. Wie ein Kind. Er sagte mir, wissen Sie, man kann das ganz anders auslegen. Es war damals im Roten Meer nur 10 cm Wasser. Ich sagte aber, Herr Professor, das ist noch ein größeres Wunder geschehen. Glauben Sie einmal, denken Sie, eine ganze Armee geht zugrunde in 10 cm Wasser. Also ist es schön, dass wir bleiben einfach wie die Kinder. Man möchte manchmal fragen, wo sind die Familien, welche heute noch ihre Bibel lesen? Regelmäßig ihre Bibel, das ist ja Gottes Wort. Wie viele Christen haben vergessen, dass Bibel Gottes Wort ist, nicht nur Bibel. Man kann sogar glauben, dass Bibel ein schönes Buch ist. Das kann doch sogar eine schöne historische Kuriosität sein. Aber glauben wir, dass das Gottes Wort ist? Wenn wir das glauben, wirklich von ganzem Herzen, lesen wir unsere Bibel gerne. Das ist noch heute Geist und Leben. Wie sieht das aus? Mit Bibellesen, zum Beispiel in der Schweiz ein Beispiel. Ich habe vor Jahren in der Schweiz mit einer Equipe ein Inserat gemacht in den Zeitungen von Montreux, Vevey, Lausanne, Genf und so weiter, französische Schweiz, dass die Familie, welche für Frankreich Bibel hätten zum Schenken als Missionsgabe, auch alte, gebrauchte Bibel, können sie bei uns melden. Ich habe lange keinen Bericht bekommen, keine Antwort. Auf einmal kam unerwartet ein Bericht von einem Wirt. Wirtshaus, nicht Pfarrhaus, Wirtshaus. Ein Wirt hat mir geschrieben, Französisch, passe chez moi, kommen Sie vorbei, ich habe da viele Bibeln zum Schenken, ganz neue. Sonderbar, ein Gasthof mit Bibeln. Wir sind sofort gegangen, schauen. Er hat uns sehr lieb empfangen, sehr nett. Der Herr Wirt, der war sehr nett, hat uns sogar einen Kaffee bezahlt. Er sagte uns, wissen Sie, Monsieur, meine Herren, ich habe da viele Bibeln, ganz ein Haufen. Ja, wieso, Herr Wirt, bitte Erklärung, ist interessant. Er sagte uns, kommen Sie mit mir draußen, ich will das Ihnen erklären. Und wir sind gegangen vor den Gasthof und er sagte uns, Voyez-vous là-haut l'église? Sehen Sie da oben die Kirche? Ja, das sind wir gut, Herr Bach, er wird schöne Kirche. Er sagte weiter, gut, dort ist Kirche und hier ist Gasthof. Jetzt hören Sie gut weit, hat er gesagt, jetzt kommen die Leute da oben sich trauen lassen, die Ehepaare, bekommen vom Herr Pfarrer eine schöne Bibel, Name, Vorname geschrieben, mit Sorgfalt und Mühe. Und nachher, dieselbe Gesellschaft kommt zu mir zum Mittagessen. Und die essen viel, die trinken noch mehr. Wenn sie fortgehen, nehmen sie von der Bibel die erste Seite weg in der Tasche mit dem Namen und lassen die Bibel hier. Und hat uns geführt im Hinterraum und da lagen auf dem Tisch da 42 Hochzeitsbibel da. In der Schweiz, bewacht vom Krieg, in der frommen Schweiz, religiöse Schweiz geschehen. Das sind die Folgen von der Hochkonjunktur. Hochkonjunktur kann ein Segen sein und kann werden ein Fluch. Viel lieber Kampf, Not, Armut, Gefängnis mit Gott. Als Hochkonjunktur verbunden mit Gottlosigkeit. Man kann nur sagen, o Gott, du mögest dich über die Schweiz erbarmen. Viel Not. Ein Beispiel von der Bibel. O möge der Herr das schenken. Wir haben doch in der Bibel die Lösung für jedes Problem. In Deutschland wie bei uns in Italien. Nicht doch so schön. Jedes Problem hat seine Lösung. Wir sehen hier, wir haben zu tun mit Gott. Und wir dürfen werden Gottes Kinder aus Gnade. Ist das nicht groß? Welche Gnade? Gottes Kinder werden. Was kann der Mensch im Leben am dümmsten machen? Größte Dummheit von einem Mensch. Gottes Gnade ablehnen. Wenn man sich das vorstellt, da kommt der Herr, Gott Schöpfer, zu uns allen und sagt uns, mein Kind, schenk mir dein Herz. Ich werde schenken dafür Vergebung vor deinen Sünden und ewiges Leben. So ein Geschenk. Da geht der Mensch vorbei im Allgemeinen. Man hat es nicht nötig. Darum gibt es zwei Wege, der schmale und der breite Weg. Und du und ich heute Abend, wir sind beide entweder vom schmalen oder auf dem breiten Weg. Und das ist die Botschaft, die wir da in Italien verkündigen, dass Leute sich zu Gott bekehren. Tut Buße und bekehret euch, gehet dein durch die enge Pforte. Ich wollte auch nicht Evangelist werden. Ah nein, das war gar nicht mein Wunsch. Wir waren sehr arm zu Hause bei uns. Wir sind ja Italiener, wir stammen aus Genua. Und Sie wissen ja, dass Italiener müssen immer so auswandern. Keine Möglichkeit zum Leben zu existieren. Keine Arbeit. Und wir sind immer so gegangen weit mit dem Vatermut, wir fünf Buben, klein, Arbeit suchen, Arbeit finden, weiterarbeiten und so weiter. Ich kann nie vergessen, als ich da sah, manchmal meine Mutter, wir waren am Bahnhof, ja, und die Mutter hat geweint, ich habe es schon gestern gesagt, die Not der Auswanderung. Und einmal ist der Vater weitergegangen, arbeiten, wir waren zu Hause und er sagte uns bei der Abreise, wartet nur, ich sende sofort meinen Lohn, meinen ersten Lohn. Aber wir warteten, da kam der Lohn nicht. Es waren da Schwierigkeiten gekommen mit der Wechselstube in Frankreich, kam kein Bericht. Und einmal sagte mir meine Mutter, ich war der Älteste von den Buben, ich war noch ein kleiner Bube, die sagte mir, Erino, es fehlt mir 20 Rappen für ein Kilo Brot zu kaufen. 20 Pfennig. Nimm nur ein Pfund. Und ich bin gegangen gegen Dorf zu, als Bube, als Kind. Und da auf der Straße habe ich gebetet. Ich habe nur gesagt, o Herr, ich bin nicht dein Kind. Ich habe es schon als Bub gewusst. Ich bin nicht dein Kind. Aber Gott, Herr, meine Mutter ist dein Kind. Und es fehlt meiner Mutter 20 Pfennig her. Du bist so groß, du bist so mächtig und reich. Kannst du mich finden lassen, o Herr, diese 20 Pfennig für meine Mutter? Vielleicht da, unter dem Stein da, es waren einige Steine an der Straßenrand. Und ich habe einen Stein geschaut, vielleicht da, unter dem Stein dort. Und ich ging zu dem Stein, der Stein weggenommen, und unter dem Stein war da ein 20-Pfennig-Stück. Das ist ein moderner Wunder. Als ich das gesehen habe, ich hatte große Freude, aber sofort bekam ich Angst. Warum? Ich habe gesehen, wenn Gott, der allmächtige Gott, die Not meiner Mutter sieht, so wird zu 20 Pfennig, er sieht das, sieht er auch mein Herz. Und mein Herz ist nicht mehr so sauber als Bube, nicht mehr so sauber. Und da habe ich da vor diesem Stein gesagt zu Gott, o Herr, sei mir Sünder gnädig. Das war das meine erste Begegnung mit Gott. Und ich habe das gebracht, meine Mutter, ein Kilo Brot. Wir haben uns gefreut. Und ich sagte, meine Mutter, alles, mein Erlebnis mit Christus einmal, mit dem Stein, 20 Rappen Stück. Meine Mutter lachte und sagte mir strahlend, Erino, eines Tages wirst du Evangelist. Ich sagte, nein, Mutter, Fußballspieler. Nicht Evangelist. Das wäre schrecklich, wenn ich sollte Evangelist werden. Ich hatte Gaben zum Fußballspielen und ich glaubte es, wenn man ihr das sagte. Ich dachte, wenn die Mutter betet, dass ich evangelisch werde, Amen, muss ich noch evangelist werden? Das ist ja furchtbar. Ich sagte, Mutter muss nie beten, dass ich evangelisch werde. Die gab keine Antwort. Aber ich wurde doch trotzdem Evangelist aus Gnade. Also Mithelfer, die Aufgaben sind so verschieden im Reich Gottes. Es gibt eine Gemeindearbeit, Pfarrämter, Predigerämter, ja, Mission, Evangelisation, Diakonie. Es gibt eine Heilsarmeearbeit sogar, sogar eine Radioarbeit, Tonbandarbeit und deine Arbeit und meine Arbeit. Wir haben alle vor Gott eine Verantwortung, du und ich im Alltag. Darum heißt es, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und die Aufgaben sind da und auch die Möglichkeiten im Alltag. Nicht zu predigen, durch unsere Freude zum Beispiel. Man möchte fragen, lieber Bruder, wo ist deine Freude? Liebe Schwester, wo ist deine Freude? Wo es heißt, freut euch in den Herren alle Wege. Um sich zu freuen, muss man schon der Friede Gottes im Herzen haben. Christus in uns, da kommt die Freude, da ist die Freude da. Und meine Mutter war eine fröhliche Frau, eine fröhliche Mutter. Sie ist heimgegangen letztes Jahr am 19. Januar nach Hause. Sie war eine Zeugin in Frankreich. Ich war dabei, als sie da hinging. Ich fragte, meine liebe Mutter, wie geht es dir? Die sagte mir, oh, es geht mir gut. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich gehe heim. Und sagte mir noch vorher, sie starb. Erino, weiter evangelisieren. Immer weiter evangelisieren, voran. Und als sie meine Mutter sah, in dem Sarg liegen, da waren meine Brüder von Frankreich gekommen, meine vier Brüder. Ich sagte, oh, meine liebe Mutter, wie hast du für uns Kinder gebetet, für uns Buben geglaubt. Wir wurden alle Gottes Kinder. Durch deine Gebete, das war ein Amt. Als Mutter, ich nehme an, dass manchmal Mütter werden leuchten größer und viel besser in der Herrlichkeit Gottes als große Evangelisten manchmal. Oh, meine liebe Mutter, wie hast du da in Frankreich Menschen geholfen? Tausende von Menschen kamen zu uns im Hause, Tausende. Du hast sie empfangen, genährt, zu schlafen gegeben. Kinder kamen, voll Ungeziefer, du hast sie gewaschen. Jahrelang, 35 Jahre lang in Frankreich, Tausende von Menschen, das ist ein Zeugnis im Alltag. Und wir haben so Gelegenheit, nicht wahr? Jeder, wo er steht, so ein Gott haben wir, ein Gott, allmächtiger Gott. Hier haben wir gelesen, dann sind verloren alle seine Anschläge. Es ist bei uns in Frankreich, in Italien, ein Dichter gestorben, ein berühmter Mann, vor Jahren. Er hieß Gassandi, sehr reicher Mann. Sein ganz Leben lang wollte er beweisen, es sei kein Gott, das sei Bluff. Gott. Er hat viel geschrieben, wurde sehr reich. Aber da kam die Stunde, wo Gassandi musste vor der Erde Abschied nehmen. Diese Stunde kommt für dich und für mich. Geht manchmal sehr schnell. Da muss man bereit sein. Und darf man bereit sein. Und Gassandi lag vor der Ewigkeit, deprimiert, enttäuscht, und sagte Folgendes vor dem Sterben. Ich bin geboren, ihr weiß nicht warum. Ich habe gelebt, ihr weiß nicht wie. Ich gehe dahin, ihr weiß gar nicht wohin. Das Ende eines Menschen ohne Gott. Was sagte Paulus zum Beispiel, der Apostel, vor dem Sterben? Das tönt viel besser. Er sagte, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Diese Gewissheit ist wertvoll. Darum haben wir die Möglichkeit, heutzutage nicht nur gerettet zu sein. Mitarbeiter werden mit Christus, du und ich, im Alltag. Mitarbeiter mit ihm. Welche große Ehre, Mitarbeiter. Und wir haben zu viele Gelegenheit. Man sagt wohl, im Allgemeinen, auch in der Schweiz, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Nicht immer. Es kann werden, schweigen Sünde. Aber die wunderbare Gelegenheit zu evangelisieren sind da, im Alltag. Und das fängt manchmal so klein an, eine Bewegung. So klein manchmal, so gering ist das. Wenn Sie einmal die Geografiekarte schauen von Italien, sehen Sie am Adria unten eine Stadt bei Brindisi weit unten, die heißt Crotone. Vor Jahren waren da in Crotone keine Protestanten, kein einziger Protestant. Eine Stadt von ungefähr 50.000 Einwohnern, kein Protestant. Und einmal sind wir gegangen, ein junger Evangelist und ich mit dem Motorrad dorthin evangelisieren, hinten ein Koffer mit Munition, Dynamit, Literatur, Angriff auf Crotone mit unseren Gitarren. Wir haben da gespielt und gesungen in den Straßen wie die Heilsarmee. Ja, wissen Sie, wir haben bei uns eine Pionierarbeit. Wir arbeiten mit für Christus, wo da noch nie evangelisiert wurde. Und das gibt manchmal große Schwierigkeiten. Das ist ein Kampf. Der Teufel ist auch eine Macht. Und auch der religiöse Teufel ist eine Macht. Der religiöse, das ist eine Macht. Wir haben da evangelisiert, in den Straßen, in Wirtschaften und so weiter, für Christus. Es gab viel Widerstand. Es hat uns niemand zu einem Kaffee eingeladen. Aber wir bekamen Tomaten, faule und faule Eier. Wir waren ganz schmutzig, wissen Sie. Bombardement. Das war furchtbar. Und wir hatten gemietet in einem Hotel ein Zimmer. Das war nicht ein schönes Hotel. Nein, nicht erstklassig. Ein Hotel von Süditalien. Wir haben doch niemanden gekannt. Man muss doch übernachten. Sind draußen zu schlafen. Und man hatte uns gesagt in den Straßen, morgen lebt ihr nicht mehr. Wir wollen euch umbringen. Verfluchte Protestanten. Da waren wir in dem Eingang von dem Hotel, wir zwei gegen Mitternacht, deprimiert, enttäuscht, dreckig. Und wir haben den Schalter gesucht, den Schalter für Licht zu machen. Und er war nicht mehr da. Lang gesucht, wir bekamen Angst. Vielleicht eine da mit dem Messer, wissen Sie, die Italiener, wir wollen euch umbringen, den Treppen da. Kein Schalter gefunden, er war weg. Moderne Wunder. Ein Schalter flieht, verschwindet. Wir waren so müde, zuletzt haben wir klopfen müssen. Da kam der Wirt in Pyjama, Nachthemd. Und hat uns furchtbar beschimpft, was wir da für einen Lärm machen. Wir haben gesagt, der Schalter. Und er war da. Aufs Neue. Moderne Wunder. Glauben wir an den Wunder Gottes? Gott ist noch heute derselbe. Der Gott der Wunder. Es geschehen da in Italien viele Wunder heutzutage. Wunder, Winterzeit Jesu Christi. Man muss nur staunen, was da geschieht heutzutage, in der Not, im Kampf. Er war da. Und mit dem Wirt, natürlich, es war alles von Gott vorbereitet. Es war eine Gottesführung. Schalter nicht gefunden. Nachher sah er unsere schönen Kleider. Voll Tomaten. Er hat sich erkundigt, was das wäre. Wir haben das erzählt. Und weiter erzählt. Am 2 Uhr morgens, wir waren noch zusammen, 2 Stunden lang. 2 Uhr morgens ist er gegangen, seine Frau, die schlief, holen. Komme, Maria, komme, erwache. Hören, was die Leute sagen über Religion. Da kam auch die Maria. Am 5 Uhr morgens, wir waren zusammen noch, 5 Uhr, aber auf Knie. Wir haben sich beide zu Gott bekehrt. Es waren die ersten bekehrten evangelischen Protestanten von Crotone. Ein Wirt und seine Frau. Ein kleiner Anfang, ein Wirt. Die haben ihre Wirtschaft aufgegeben, haben einen Gemüsehandel begonnen mit Gemüse, waren überall so sehr bekannt in der ganzen Gegend und haben gezeugt. Sie konnten kaum lesen und schreiben als Wirtsleute. Kaum. Es gibt da viele Analphabeten. Aber Gott war mit ihnen und die haben mit Vollmacht evangelisiert. Nach Jahren sind wir da gefahren, Freddy Gilgen, der da gestern mit mir war, letzte September über Crotone und erkundigen, was da geschieht ein wenig. Waren 6 Jahre vergangen. Und heute in Crotone ist da eine evangelische Gemeinde, die zählt über 600 Gotteskinder. Der Anfang, Beginn, war ein Wirt, eine Treppe, ein Schalter. Das war alles von Gott geführt. Oh, die Möglichkeit, die da bestehen. Und die Jugend von heute, das hat Freddy schon gestern gesagt, die Jugend von heute möchten erleben Abenteuer. Die haben recht. Abenteuer ist schön für die Jugend. Und das kann man bei Gott haben. Wagen wir es mit Gott. Als junge Menschen, da können wir da erleben viele Abenteuer und wunderbare Abenteuer, besser als Kino. Besser als Kino. Kino ist Bluff und Illusion. Mit Gott, das ist Realität. Abenteuer. Etwas wagen. Wir sehen in der Heiligen Schrift, da heißt es sogar, prüfet mich, sagt der Herr. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Prüfet mich. Man kann sogar den Herr prüfen, im Glauben. Natürlich, ihr müsst nicht sagen, oh Herr, ich muss morgen früh ein Mercedes haben. Ich bekomme kein Mercedes. Das hat mir einer gesagt in Kalabrien letzthin, geben Sie mir ein Auto. Da können Sie schauen, wie ich gut kann evangelisieren. sagte, wenn du nicht kannst, evangelier zu Fuß oder mit dem Velo, Fahrrad, bekommst kein Auto. Ja. Wagen wir es mit Gott. Wir haben vor Jahren in Kalabrien, da war eine Gemeinde entstanden und wir haben uns versammelt am Meer am Sonntag oder unter Olivenbäume. Sind so Gemeinden fast ohne Hirten. Manchmal kommt ein Pfarrer zwei, dreimal im Jahr und die Leute müssen sich da versammelt unter sich so. Da ist die Not. Und wenn ein Pfarrer kommt oder ein Prediger oder ein Evangelist auf Besuch, das ist ein Fest. Und wir haben uns also versammelt am Meer, das kann man gut. Aber wissen Sie, wenn man einmal das Abendmahl nimmt am Meer, und da kommen die Gegner mit Steinen uns bewerfen beim Abendmahl, das ist nicht schön, beim Abendmahl einen Stein auf den Kopf bekommen. Darum haben wir uns entschlossen, eine kleine Kapelle zu bauen. Weil ich Bauführer bin, habe ich da geholfen, da hat alles geholfen, die ganze Gemeinde. Haben oft etwas geopfert, etliche haben ihre Esel gegeben und haben ihre Karren selber gezogen nachher. Ja. Für die Kapelle, für einen Ort, um sich zu versammeln, Opferbereitschaft. Ja. Einige Tage später, wir waren etwa 80 cm hoch mit dieser Mauer, kam der, wie sagt man, Curé? Der Priester, der katholische Priester. Ja. Er kam mit einiger Equipe, mit sich ganz schwarzen Leuten. Ja, wir leben die Priester. Ich will ihr gar nicht kritisieren. Wir haben jetzt einige Priester, die sich bekehrt haben zu Gott in Italien und dienen als Pfarrer und Evangelisten. Wir lieben sie, wie sie sind. Alle, Gott liebt sie auch. Wir waren auch katholisch einmal. Wir lieben die Katholiken, er kam. Etliche haben für uns Verständnis, andere nicht. Er kam und sagte, was ist das für ein Bau? Was machen Sie hier? Mit einem Ton. Und sagte weiter, verfluchte Protestanten, ich werde euch auch ausweisen lassen. Sie sind Ausländer. Verfluchte Protestanten, ich sagte, Herr Priester, bitte, mir können Sie nicht ausweisen. Ihre Sprache gefällt mir nicht so gut. Bei uns Protestanten ist viel schöner als verfluchte Protestanten. Wir sagen, liebet eure Feinde, Herr Priester. Ist das nicht schöner als verfluchte Protestanten? Liebet eure Feinde. Das ist geschrieben im Evangelium. Und mir können Sie gar nicht ausweisen. Ich bin Italiener. Hier ist mein Pass. Ich bin kein Ausländer. S'il vous plaît. Und noch etwas. Wir bauen hier eine Kapelle, Herr Priester, weil wir sie lieb haben, um besser für sie zu beten. Ist das nicht schön, Herr Priester? Und er wurde böse, furchtbar, und ging zur Fabrik Ziegelei und verlangte, dass sie uns keine Ziegel mehr, also Backstein, liefern mehr. Wir bekamen keine Backstein mehr. Nichts. Und da waren wir da, unsere Equipe von Protestanten, vor der Baustelle jeden Morgen, Männer und Frauen, Brüder und Schwestern. Da kamen sie vorbei mit der Prozession, mit Bildern von der Maria und haben uns geschrien, verfluchte Protestanten, verfluchte Protestanten. Das war eine Not. Haben alle gelacht über uns. Und da habe ich dann meinem Vater das nach Paris geschrieben, als Baumeister. Und mein Vater hat mir Geld geschickt von Paris, per Telegraph, dass ich könnte zu ihm kommen. Und ich bin zu ihm gegangen, das ist nicht immer weit, 3000 Kilometer. Und er gab mir eine Maschine zum Stein machen, eine alte und eine gute. Manchmal sind noch besser die alte als die neue. Und ich bin gekommen von Paris nach Calabre mit dieser Maschine. Und wir haben unsere Steine selber gemacht mit großem Enthusiasmus, mit der Maschine. Wir haben gesungen sogar, unsere schönen Lieder. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, das war schön. Da kamen sie wieder, die Equipe, die andere. Und er sagte mir, was ist das für eine Maschine? Hier pries eine gute Maschine. Sehen Sie gut zu, Augen auf. Er pries Augen auf. Und da kamen aus der Maschine zwei schöne Steine aus der Maschine, die haben alle geschaut. Sagt der Priester, sind das nicht schöne Steine? Sagt er, wissen Sie, Herr Priester, es sind drum protestantische Steine. Die sind noch besser als die katholischen Steine. Und noch billiger. Diese Schuldaten, danke schön. Und er ist gegangen zur Fabrik, Zementfabrik, und verlangte der arme Priester, dass sie uns kein Zement liefern mehr. Kein Zement. Aber er hatte Pech. Ich war am Tag vorher gegangen, auch eine Gottesführung, und konnte mit der Führung, der Leitung, der Fabrik einen Vertrag unterschreiben für 2000 Sack Zement, 2000 Sack für später. Er kam ein wenig spät, ich auch spät, ein wenig spät. Unsere Kapelle wurde doch trotzdem gebaut. Das hat Gott getan. So dürfen wir es wagen mit Christus. So weit wir es wollen und wünschen mit ihm, wenn es sich handelt um das Reich Gottes. Ich weiß ganz genau einmal, ich musste für die Tage zahlen 1500 Mark für die Gitterlage. Wir haben auch die Gitterlage. Wir haben jetzt gehabt 1800 Kinder. Bis Ende September, 3 Monate lang, in 7 Lager. 1800 Kinder. Das braucht viel Nahrung. Und ich musste bezahlen 1500 Franken. Und ich war da in Chur, eine Stadt von der Schweiz, Chur. Und ich war in großer Verlegenheit. Ich wusste, ich muss das zahlen und ich habe das Geld nicht. Und ich dachte bei mir selber, oh, wenn ich so ein guter Komitee hätte, ein Komitee, der dafür sorgen würde, oder eine gute Gemeinde. Aber die Gemeinde, wo ich da zu Hause bin, hat kein Interesse für Italien. Aber auf einmal habe ich gedacht, es heißt in der Bibel, verlass dich auf den Herrn. Nicht verlass dich auf den Komitee, verlass dich auf den Herrn. Und ich war im Restaurant, in einem Restaurant, und ich dachte noch, wenn ich da jemanden kennen würde von Amerika. Manchmal können die Amerikaner so gut helfen. Ich hatte gerade gehört, dass der Pierre Van Burden war gegangen nach Amerika und bekam Hilfe. Und wie redet's? Ein Amerikaner. Verlass dich auf den Herrn. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich beten im Restaurant. Und ich will einmal versuchen, laut zu beten, wissen Sie. Man sieht, was das macht. Im Restaurant laut beten, man sich ganz leicht, man macht so, O Seigneur, je te remercie pour cette bonne nourriture, tout tes bienfaits, Amen. Und da kann man zwischen den Fingern schauen nachher. Waren viele Leute da, furchtbar, ein abnormaler Mensch, er betet, ist schon furchtbar. Die Leute können in der Sünde leben, das macht gar nichts. Ja, aber besten furchtbar. Da kam ein Herr zu mir, ein unbekannter Herr, waren viele Leute da in dem Restaurant, und sagte mir, sind Sie ein Christ? Ja, das bin ich. Sind Sie auch ein Gotteskind? Ja, aus Gnade, ja, das bin ich auch. Wie schön, ich auch, ich bin Amerikaner. Und dieser Mann, dieser Bruder, unbekannter Bruder von Amerika, nahm am Tisch Platz, hat doch mein Essen bestellt und bezahlt. Und wir haben von der Mission gesprochen, von der Arbeit. Ich habe gar nichts von meiner Not, finanzielle Not gesprochen mit ihm. Beim Abschiednehmen gab er mir ein Kuvert mit drin 2000 Mark. Ich hatte 500 Mark zu viel. So einen Gott haben wir noch heute, der Wunder tut. Darum ist das schön, dass wir da dürfen mit ihm und für ihn wirken, welche große Ehre. Diese kleinen Anfänge mit ihm. Etwas für ihn wagen. Ich war noch ganz gut, als ich da gefangen war in Deutschland während des Krieges. Ich war 3 Jahre hier in der Ferien. Ich war deportiert. Ich kam in KZ und andere Lager, Zwangsarbeiterlager. Das war schön. Das war schön. Es war eine Gottesführung. Als ich da von Paris deportiert wurde, in Viehwege, weil wir da Juden versteckt hatten, mein Lieber und ich. Ich wusste, der Herr ist mein Hirte, er führt mir nach Deutschland. Er macht keine Fehler. Er hätte das verhindern können. Glauben wir es? Der Herr ist mein Hirte. Wenn wir das glauben, wir haben gar nichts zu reklamieren. Er hat immer recht. Er führt mich nach Deutschland. Und da konnte man evangelisieren in den Lager. Italiener, Franzosen, Holländer kamen. Ich habe da 3 Jahre lang evangelisiert in 2, 3 Sprachen. Und sind viele Kameraden zum Glauben gekommen. Ungläubige Menschen, welche große Ehre. Eine Seele hat mehr Wert als die ganze Welt. Gottes Führung nach Deutschland, die Gefangenschaft. Ich habe nie gedacht, das sei nicht recht. Das war recht. Und da, das war also, da waren wir da in einem Lager. Und einmal kam nach Hamburg, waren wir ein Vertreter vom Papst nach Hamburg geflogen, vom Heiligen Vater. Und da wurden wir, die Italiener, versammelt in einem Stadium. Viele Tausende von Italienern. Und da war eine Kapelle, wissen Sie, Posaunenchor, alles von der Wehrmacht mit Posaune auf einem großen Podium, vertreten vom Papst, denn Sie, von Rom. Und wir standen alle da, wir Italiener, was kommt dann jetzt? Da kam der Vertreter vom Papst mit seinem spitzigen Hut und einem Steck in der Hand auf dem Podium und sagte, liebe Italiener, ich bin gesandt worden von unserem Heiligen Vater nach Hamburg, um euch seinen Segen zu bringen, euch Gefangene und Deportierte und Vergebung von euren Sünden 2 Jahre zum Voraus. 3 Jahre zum Voraus. Und jetzt, wenn die Posaune spielt, müssen Italiener auf die Knie fallen. Das ist ein Zeichen, dass der Heiligen Kirche untertan bleiben und gehorsam. Und dann bekommen sie alle vom Heiligen Vater 2 Pakete Zigarette als Geschenk beim Ausgang. Da hat die Kapelle gespielt. Da sind sie alle auf die Knie gefallen. Ich stand allein. Ganz allein. Das hat mir so weh getan. Ich wusste, unter uns sind Kommunisten. Für 2 Pakete Zigarette auf die Knie haben ihre Glauben an Kommunismus verraten. Unter uns sind einige Waldenser Brüder leider. Die haben versagt. Dann dachte ich an Sadrak, Mesak, Abednego. Die haben nicht gewagt, nur 2 Pakete Zigarette oder verfolgt zu werden. Sie haben ihr Leben gewagt, die 3 Hebräer. Hat mich sehr ermutigt. Als wir da hausgingen, stand die Frage, war die Frage da, D'Apozzo, du kannst 2 Pakete Zigarette bekommen. Niemand kennt dich. Ja, das war ein Reichtum. Man konnte mit 2 Pakete Zigarette bekommen viel Brot. Wir hatten jeden Tag Hunger, Brot. Ja. Tauschhandel mit deutschen Zivilen. Ja, da kam die Frage, wo der Pozzo, ja, das ist der Krieg. Nimm sie doch. Das hätte auch können sein, 2 Tafel Schokolade, das wäre dasselbe gewesen. Ja. Hab keinen Anteil mit der Werke der Finsternis, heißt es in der Bibel. Kein Anteil. Wagen wir es, auszuhalten. Aber zu meiner Schande, ich muss sagen, ich habe sie fast genommen. Wissen Sie, diese 2 Pakete Zigarette, 12 Pfund Brot. Ja. Aber Gott hat mir davon bewahrt, in seiner großen Güte und Barmherzigkeit. Warum? Warum? Weil meine Frau, meine 4 Kinder da in Paris für mich beteten, dass ich meinen Glauben treu bleibe in Deutschland. Sie wurden erhört. Ich habe sie abgelehnt. Da geschah ein Wunder. Seit dem Tag bis Ende des Krieges habe ich nie mehr Hunger gehabt. nie mehr Hunger gehabt. Gott hat mein Magen gesegnet. Wunderne Wunder. So du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, spricht der Herr. Wunderbar. Das kann man heute noch erleben, im Alltag. Möge das der Herr schenken. Ich habe schon Nachmittag erzählt, wie wir da evangelisierten vor dem Kriege noch bei Marseille in Frankreich, Marseille. Und da war da eine kleine Gemeinde entstanden. Wir waren 14 gläubige Menschen geworden, 14 bekehrte Menschen, Kommunisten und Katholiken, 14. Das war eine Freude. Und unter uns war ein Bube, ein kleiner Henri. Er war 8 Jahre alt und war geworden durch Glauben an Christus ein Gotteskind. Mit 8 Jahren. Henri. Und da sind wir noch gegangen, Traktat verteilen, wissen Sie, Traktatmission in den Straßen und so weiter von Marseille. Und einmal stand Henri der Bube mit Traktat, Literatur in der Hand an der Straße bei Marseille. Und da kam vorbei eine Dame. Es war eine sehr reiche Dame. Das war Madame de Saint-Denis, die Frau eines Admirals von Frankreich. General der Marine. Sie war sehr reich, mehrfach Millionärin, hatte die ganze Welt bereist, war unglücklich als Millionärin, hatte schon zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen, Madame de Saint-Denis, die Frau eines Admirals. So war sie glücklich. Kam vorbei und nahm von der Hand von dem Bub ein Traktat, ein Büchlein, und dachte ich das, Pulverseife oder Waschpulver, mal sehen, daheim. Daheim hat sie geschaut und sagte, das ist es, was ich schon lange suche, gerade das. Da kam sie zu uns in die Gemeinde zum ersten Mal, hörte zu, Wort Gottes Wort, bekehrte sie zu Gott und wurde aus Gnade am selben Tag ein Gotteskind. Madame de Saint-Denis. Nicht nur das, sie kam mit uns Traktat verteilen, Madame Admiral de France, s'il vous plaît, Traktat verteilen in den Straßen. Und einmal hat sie zu Gott gebetet und sagte ungefähr so, O Herr und Gott, schenke mir die Gnade und der Mut zu gehen zum Mittag, wenn die Matrosen essen im Restaurant La Lune, der Mond. In den Traktat gegen Literatur, der Mond, eine berühmte Wirtschaft. Da kam sie vor der Tür mit ihrem Traktat, Literatur, hat ziemlich gezittert, hat die Tür gestoßen vor der Wirtschaft und da kam unter der Tür so ein Rauch und ein Gestank. Da hat sie geschaut, war da alle Tische besetzt von Matrosen, es war kein Platz für sie, kein Platz. Da dachte sie schon, jetzt kann ich heimgehen. Ich habe meine Pflicht getan, woher? Kein Platz. Ja. Aber da hinten saß Monsieur Binet. Wer war das, Monsieur Binet? Der Herr Binet. Das war ein Atheist und ein Kommunist. Aber aufrichtigen Menschen. Sind manchmal bei der Welt Leute, ich habe das schon oft gesagt, aufrichtige Leute als manche Stündler, verkehrte Stündler. Aufrichtig war er. Ein Mensch, der suchte, wie Paulus vor seiner Bekehrung, saß da und hat die Frau gesehen bei der Tür stehen und sagte und schrie, Madame, Madame, venez, venez, ici, y a un place pour vous. Kommen Sie, Madame, hier ist ein Platz für Sie. Da musste sie gehen, Madame de Saint-Denis, zu den Binet. Es war nur ein Stuhl frei, von Gott reserviert für sie. Nahm Platz, hat da ein Kaffeecreme bestellt und Herr hat sie dem Herr Binet ein Traktat gegeben. Binet hat das geschaut, Jésus-Christ, le Sauveur du Monde, Christus, der Heiland der Welt, er wurde wütend, furchtbar, zornig. Und hat diese Frau alle Schande gesagt, sehr grobe, furchtbar grobe. Sie war ganz erschrocken. Niemand hat einmal mit ihr so grob gesprochen, im ganzen Leben. Da sagte sie mit einem schönen Ton, wissen Sie, der Ton macht viel aus, der Ton. Daheim, der Ton. Sie sagte, Monsieur, excusez-moi, mein Herr, entschuldigen Sie mich, ich habe Sie gewiss nicht beleidigen wollen. Und das war so lieb gesagt, wie ein Engel, für einen Ton. Da war Binet sehr bewegt von diesem Ton. Niemand im Leben hat einmal mit ihm so lieb gesprochen. Niemand. Und er sagte, enfin, je le garde pour les cabinets. Behalte es für die Toilette. Excusez-moi. Da ging sie nach Hause sehr deprimiert und dachte, ich kann nicht evangelisieren, ich habe keine Gabe dazu. Mein schönes Häppchen geht auch furchtbar. War das eine Niederlage? Das war ein Sieg. Es war sogar der Beginn einer Erweckung von Marseille. Warum? Am anderen Tag, früh am Morgen, der stand vor der Tür von der Villa von Madame de Saint-Denis, vor der Tür. Madame Binet, mit dem Traktat. Oben an der Kuvertüredecke war ein Stempel mit der Adresse von Madame de Saint-Denis. Drum kam sie wieder da, Madame Binet, und sagte, sind Sie Madame de Saint-Denis? Ja, das bin ich. Sind Sie also die Dame, die meinem Mann das gegeben hat? In der Wirtschaft La Lune? Ja, das bin ich. Da sagte sie, mein Mann ist furchtbar verunglückt. Heute Morgen mit dem Motorrad und dem Naschwagen gekommen. Und liegt am Spital, schwer verletzt im Spital und möchte mit Ihnen reden. Können Sie kommen? Ja, ich komme. Da bin ich auch mitgegangen. Und zum ersten Mal hat er gesehen, Möche Binne. Er war etwa noch so klein, so lang. Ihm hatte man schon beide Beine weggenommen und lag da mit großen Schmerzen. Und als wir kamen, sagte er uns, Madame de Saint-Denis. Er hat gestrahlt und sagte, Madame de Saint-Denis, ich danke Ihnen, dass Sie mir das gegeben haben zum Lesen. Das war, was ich so lange suchte. Ich habe da mein Heiland gefunden, Christus. Er hatte noch nie eine Bibel gesehen, noch nie, unbekannt in Frankreich. War geworden ein Christ durch ein Traktat von einem Kind an der Straße. Er hatte das erlebt, diese wunderbare Wiedergeburt. Christus in uns, Vergebung der Sünde, die Gewissheit, war glücklich geworden. Er hat gestrahlt. Wir haben ihn besucht jeden Tag. Natürlich, wir haben schon gewusst, er kann nicht lang leben so. Er geht heim. Und einmal habe ich gelesen, da in der Bibel, dans la maison de mon père, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, Annie Glaser. Er hatte das noch nie gesehen, diese Stelle, keine Bibel gesehen. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und er sagte auf einmal, c'est vrai, das ist wahr. Warum? Und sagte uns, heute Morgen früh, auf dem Stuhl da, saß Jesus. Vor dem Tode sagt man keine Lüge, meine Lieben. Saß Jesus und sagte mir, Binet, fürchte dich nicht. Ich habe dir vorbereitet eine Wohnung für dich. Drum konnte er sagen, c'est vrai, das ist wahr. Da kam die Schwester, es war eine katholische Klinik, und sagten, sind Sie getauft? Nein, ich war Atheist. Sie müssen getauft werden, sonst geht Sie in die Hölle. Da sagte der Obacht katholisch, Schwestern, ich verbiete es, er kann das gar nicht vertragen. Und Schwestern, sagt er weiter, wenn Sie das trotzdem tun, ich werde Sie bei der Polizei anklagen. Und sagt er weiter, Schwestern, dieser Mann ist ein besserer Christ als Sie und ich. Er hat es gemerkt gehabt. Gemerkt. Dann sagt er uns einmal, ein paar Tage später, kommt morgen 9 Uhr, um 9 Uhr gehe ich heim. Wir waren da um 8 Uhr am Morgen schon da, mit seiner Frau, seinen 2 Töchtern. Er hat sie ermahnt, sich zu Gott zu bekehren, das Evangelium annehmen, das hat man später getan. Und als 9 Uhr schlugen, sagte Binet auf Französisch, O Herr und Gott, ich sehe dich, ich komme zu dir, und war heimgegangen, genau um 9 Uhr. 2 Tage spät haben wir getragen im Friedhof von Marseille ein ganz kleines Sarg. Das war unser Bruder Binet, geworden, ein Gotteskind, durch einen Traktor von einem Bube an der Straße von Marseille. Die Folgen von einem Zeugnis, oh, möge der Herr das schenken. Mir sehen heutzutage so viele Leute deprimiert. Darum habe ich schon einmal gefragt, wo ist meine Freude, der Pozzo? Meine Freude, was ist das für ein Zeugnis? Wie ist das wohltuend, heutzutage einen Mensch zu sehen, fröhlich? Ich habe meine Frau gesagt, letzthin in Bern, siehe, was sieht man für fröhliche Leute in Bern? Einige Gotteskinder und die, welche einen Parkplatz gefunden haben. Nur die, sonst keine. Freude. Ich habe einmal evangelisiert in Frankreich und da kam zu mir eine zur Aussprache. Ein Bekehrter? Ich bin bekehrt. Ja, das muss man sehen, dass man bekehrt ist. Der Glaube ohne die Werke ist tot. Nicht nur sagen, dass man sieht. Und sagte mir, wissen Sie, Herr Pozzo, ich habe ganz schwer, furchtbar. Ja, warum, bitte? Was ist dann los? Meine Frau, das ist eine, wenn Sie wüssten, die meint, sie sei bekehrt, ich aber nicht ganz bekehrt, meine Margrit, nicht ganz bekehrt. Oh, es ist so, Bruder Pozzo, wissen Sie, ich trinke nicht gern Kakao. Und meine Frau, die macht dir jeden Morgen Kakao. Kakao, das ist auch furchtbar. Ich gehe fast zugrunde, was muss ich tun? Sagte Bruder Alfred, nur Mut. Es gibt auch da für Kakao in der Bibel eine Lösung. Nicht möglich, bitte. Welche Stelle? Wir suchen, nehmen Sie Ihre Bibel. Wer sucht, der findet. Ich habe gefunden, je trouvé, Alfred. Schlagen Sie auf, Römer, Kapitel 8, Vers 28. Wenn Sie morgen zum Tisch kommen, schauen Sie Ihre Margrit lieb an einmal. Lieb. Wie lange haben Sie das hier mir getan? Sie können schon einmal Ihre Zähne zeigen. Und sagen Sie Ihre Frau, wie geht es dir, Margrit? Hast du gut geschlafen? Wie schön heute, nicht wahr? Lieb, fröhlich. Und er, sagen Sie, vor der Tasse Kakao, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch Kakao, Halleluja. Kennt Sie? Aber er war mit mir gar nicht zufrieden, gar nicht zufrieden, nein, nein. Die Leute möchten in der Sünde getröst werden. Er erwartet, dass ich ihm sage, oh, du bist ein armer Bruder, so eine Frau, du bist ja furchtbar, eine solche Frau, wir würden beten. Wir haben keine Zeit für Kakao zu beten. Aber ein paar Tage später kam seine Frau, die Margit, und sagte mir, wissen Sie, es ist nicht leicht bei uns. Ja, warum? Mein Mann, er meint, er sei bekehrt, er ist aber nicht ganz bekehrt. Und es ist so, mein Mann ist ein komischer Mann. Er wird immer am Sonntag zum Mittag kochen. Und er weiß ganz genau, dass ich nicht gern esse Mais, Polenta. Und er macht jeden Sonntagmittag extra Polenta-Mais, Mais-Polenta. Das ist ja furchtbar. Ich kann das nicht mehr tragen. Was muss ich tun? Sagte, wissen Sie, liebe Schwester, es gibt da in der Bibel auch eine Maislösung. Nicht möglich. Wir nehmen die Bibel, liebe Schwester. Wir suchen in der Schrift die Maislösung. Ah, ich habe gefunden, habe ich gesagt. J'ai trouvé. Römer 8, 28. Und wenn Sie nächsten Sonntag zum Tisch kommen, schauen Sie einmal Ihr Alfred lieb an. Sagen Sie ihm mit Freuden, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch Mais, Halleluja. Wird besser gehen. Und es wurde besser. Wieso? Es wurde besser. Wieso? Er konnte sagen zur Margrit, der Alfred, Margrit, kannst du mir vergeben? Und sie konnte zu ihm sagen, Alfred, kannst du mir auch vergeben? Habe ich auch schon gefragt, Frau, kannst du mir vergeben, liebe Frau, oder zum Mann? Das fängt dort an, Zeugnis, Geist der ersten Zeugen, bei Demut. Und wir haben so viele Gelegenheit im Alltag, mit ihm zu wandeln, mit ihm zu gehen im Alltag. Wir haben so viele Gelegenheit, Das ist da vor uns. Vor uns steht da ein Feld. Man kann nur gehen. Nehmen und schöpfen das Beste. Wissen Sie, man sagt in der Schweiz manchmal so, bei uns sind Sie wie zu Hause. Ich ging einmal von Frankreich in die deutsche Schweiz, als Bube, eigentlich Deutsch lernen, bei Bern, bei dem Bauch. Und als ich dort kam, sagte mir die Tochter, die ein wenig Französisch konnte, ici, monsieur, vous êtes comme à la maison. Hieß sie, mein Herr, sind Sie wieder heim. Ihr dachtet, das ist doch schnell gesagt. Ihr wusste bei uns daheim. Am Abend, bevor ich ins Bett gehe, kann ich doch zum Schrank gehen. Ein Stück Brot, ein Stück Käse. Aber ich wusste, hier zu Hause daheim, wie Sie sagen, wie ich zum Schrank gehe, gibt es Papam. Daheim ist man bei Gott. Da kann man schöpfen in der Heiligen Schrift, da ist man daheim. Wie schön ist das? Und da sehen wir da in Italien so viele Menschen, die mutig vom Heiland zeugen. Ich denke an der Mutter Martinucci in Gasperina, Kalabrien. Es war da ein Dorf, Gasperina in Kalabrien, ein schönes Dorf. Da entstand da vor Jahren eine Erweckung. Wurde fast das ganze Dorf evangelisch. Der Priester musste das Dorf verlassen. Seine Kirche war leer. So Dinge geschehen bei uns. Und da, eine Familie hat sich bekehrt. Familie Martinucci. Großvater, Großmutter, Vater, Mutter und 9 Kinder haben sich zu Gott bekehrt. Christ, evangelisch geworden. Und fröhliche Menschen. Und da haben sie eine Kapelle gebaut. In diesem Dorf. Und einmal kam ein Mönch auf Besuch, Guido Calzi, ein junger Mönch, er hat Geld gesammelt für eine Madonna, eine Maria zu gießen aus Silber zum Anbeten Götze. Kam zu Martinucci, wollte auch etwas Geld haben. Da sagte die Großmutter Martinucci, er Mönch, wir sind evangelisch geworden und Gotteskinder, wir geben kein Pfennig für eine Götze zu machen. Kein Pfennig. Ist das Liebe, wenn man nichts gibt? Liebe ist die Wahrheit sagen, das ist Liebe. Wenn das schon weh tut manchmal. Aber die sagte, aber Herr Mönch, hier sind Sie bei uns wie zu Hause. Sie können bei uns bleiben, übernachten, essen, solange Sie wollen. Und er hat diesen Vorschlag angenommen. Er blieb bei Protestanten. Der Mönch, schön Sie mir willkommen oben. Aber jeden Mittag, jeden Abend am Tisch, vor alle Leute, große Familie und der Gäste manchmal, hat die Großmutter die Bibel gelesen. Da war der Mönch auch am Tisch, Guido Calzi, und hat gehört. Bibel lesen und haben gesungen ihre schönen geistlichen Lieder am Tisch. 8 Tage später kam der Herr Mönch, Guido Calzi, Treppen herab, am Morgen früh, und sagte, Mutter Martinucci, darf ich noch hier eine ganze Woche bleiben, bitte? Na, natürlich, noch ein Jahr, wenn Sie wollen. Wir sind Sie wie zu Hause. Und er blieb. Es hat ihm gefallen bei den Protestanten dort. Sehr gefallen. 8 Tage später kam er wieder zurück. Früh am Morgen treffen er ab und sagte, Mutter Martinucci, ist das nicht zu viel, noch 8 Tage? Nein, nein, noch ein Jahr, wenn Sie wollen. Und er blieb da. Das hat ihm sehr gefallen. Ein Monat später kam er Treppen herab, früh am Morgen, Guido Calzi, der junge Mönch, mit Tränen. Hat der Bauchweh gehabt oder Zahnweh gehabt? Nein, nein. Es waren heilige Tränen. Liebe Seele, hast du auch einmal im Leben heilige Tränen gehabt? Der Buße und der Freude, das sind Tränen. Und hat die alte Mutter geküsst, der Mönch, und sagte, liebe Mutter Martinucci, ich bin letzte Nacht ein Christ geworden, ein Gotteskind, durch das, was ich hörte von der Bibel. Und sagte, ich war Mönch und dabei verlorener Mensch, jetzt bin ich gerettet. und sagte, ich kann diesen Rock nicht mehr tragen, auch das Kreuz nicht mehr, das Kordon nicht mehr. Und sagte, könnt ihr mir finden vielleicht eine alte Hose? Das haben sie gefunden, noch eine schöne und noch eine Jacke dabei. Und heute ist Guido Galzi seit Jahren ein sehr gesegneter Pastor von Italien und Amerika und Italiener. Das hat begonnen mit einer alten Mutter von 80 Jahren. Sehen Sie, ein Bub mit 8 Jahren, eine Mutter mit 80 Jahren, die unbegrenzt die Möglichkeit, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Drum wollen wir es wagen, weiterzugehen mit ihm, weiterzuwandeln mit ihm. Nicht das Schönste, was es gibt, für ihn arbeiten. Man hat manchmal so Überraschungen. Wir haben also die Kinderlager Italiens, Sie wissen ja, und Sie haben gesehen auf dem Film gestern am Abend, eine Valise, ein Koffer, da drauf stand geschrieben, Knorr. Knorr. Ist eine Geschichte, ein Erlebnis. Ich fuhr einmal von Lausanne auf Bern mit dem Zug und dachte, jetzt kommen die Kinderlager, wie kann ich alle Kinder da ernähren? Ja, man sollte etwas haben dazu. Ja, das wäre gut, so Knorr. Knorrsuppen. Und da im Zug habe ich meine Bibel gelesen. Das ist doch schön, ein Zeugnis, die Bibel im Zug. Da hat man immer Platz, wissen Sie. Versuchen Sie einmal. Sie nehmen den Platz im Abteil, nehmen Ihre Bibel und lesen drin. Wenn Leute kommen im Abteil, sie springen fort, nur wegen der Bibel. Da hat man immer Platz. Interessant und praktisch. Wenn man nicht eine Illustrierte, kommen sie dabei und schauen zu. Das ist unangenehm. Aber Bibel macht Raum. Ich las meine Bibel. In Fribourg, da kommt ein Mann herein, ein Herr mit der Mappe, nimmt Platz gegenüber von mir im Abteil, wir waren zu zwei. Aus der Mappe nimmt er seine schwarze Fahne, Bibel, wo er drin gelesen. Da habe ich gesagt, wir sind beide gleich. Ja, und wir sprachen von der Mission. Und ich sagte ihm, wissen Sie, wir haben auch da Kinderlager in Italien. Das wäre gut, wenn wir so Knorr-Produkte hätten für diese Lager. Ja, das wäre so eine Hilfe, Knorr-Produkte. Und er sagte keine Antwort. Wir haben weitergesprochen von der Arbeit und von der Mission. Wir kamen an, wie zwei Brüder, das war ein Direktor, wie zwei Brüder. Wie wunderbar, wir werden so Brüder auf einmal. Bekanntschaft im Zug. Er hat mir einen Kaffee bezahlt, der Kaffee in Bahnhof Buffet von Bern, und sagte mir, wissen Sie, wer ich bin? Nein, ich bin der Direktor von der Fabrik Knorr von der Schweiz. Und seitdem senden sie uns für Italien jedes Jahr 700 Kilo Knorr-Produkte. Das sind Pakete für 1800 Kinder. Eine Begegnung mit Gott. Oh, man kann es wagen. Die auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Gesicht wird nicht zuschande.